mit Hannah und Luis.
Hallo Hannah.
Hallo Luis.
Lang ist es her. Geht's dir denn gut im Uni-Stress?
Ja, also Uni-Stress nicht so cool, aber sonst an sich alles gut soweit. Wie geht's dir?
Perfekt. Ja, mir geht's auch gut. Ich komme jetzt gerade von meinen Großeltern, quasi heute bin ich zurückgekommen und jetzt bin ich wieder zu Hause.
Ja. Also wir nehmen das ja jetzt auch am, warte, was ist heute? Nicht Karfreitag, Samstag ist heute,
ja.
Oder?
Mhm.
Karsamstag, ja. Auf, also wir können ja schon mal dann frohe Ostern wünschen, wenn ihr das hört.
Richtig, ja, von mir auch.
Genau, wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast dabei. Und zwar den Denko. Lieber Denko, möchtest du dich mal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Denko. Ich bin, glaube ich, schon länger dabei, als manche von euch alt sind. ja, genau. Das reicht schon.
Magst du uns noch dein Lieblingspfadfinderlied verraten?
Ah, Sturm bricht los.
Das ging schnell.
Ja, klar. Das war mal das Trupplied. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch das Trupplied ist.
Das ist nicht mehr das Trupplied, glaube ich. Aber es. Nee. Der Trupp ist ja der Turm.
Mhm. Ja.
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 Herr Sturm bricht los war bei uns in Schweden verboten zu singen. Weil man sonst.
Weil er Angst gehabt hat.
Ja, sonst lockt man quasi den Sturm an.
Das hat ja auch schon ein paar Mal funktioniert.
Mhm. Wir haben es dann gesungen, als wir in diesen heftigen Regen kamen. Da war es dann okay, aber. Genau.
Magst du mal eine Geschichte erzählen, die du sofort erzählst, wenn jemand sagt, erzähl mal eine Pfadfindergeschichte?
Ich erzähle doch keine Geschichten. Das sind immer nur Wahrheiten.
Okay, ein Ereignis.
Also Geschichten. Ein Ereignis. Also Sturm bricht los ist zum Beispiel auch so ein schönes Lied. Weil genau das nämlich auch schon passiert ist. Wir hatten schon beim Pfingstlager, ich habe vergessen, welches Jahr das war, da müsste ich dann irgendwie immer einen MB erstmal fragen, weil der weiß genau die Jahreszahlen. Mhm. Und da haben wir das gesungen auf dem Pfingstlager zur Abschlussrunde und dann kam ein Sturm. Und während wir gesungen haben, mussten wir quasi dann das Pfingstlager abbauen. Oder es hat praktisch, der Sturm hat das Lager abgebaut. Mhm. Das war schon echt heftig. Zum Beispiel.
Boah. Also dann die ganzen Koten,
Ja, die Jotenburg war das Letzte, was wir gehalten haben noch im Gottesdienst. So, das war so Abschlussgottesdienst und da ging echt der Punk ab.
Wenigstens musste man dann keine Heringe rausziehen.
Nein, aber es waren auch keine Schnüre mehr an den Koten dran.
Oh Gott. Ja.
Also man musste die Heringe eigentlich, wenn sie gut drin waren, dann war das Seil vorher gerissen.
Krass.
Aber wir mussten die Jote festhalten, damit sie nicht mitfliegt.
Mhm. Aber habt ihr alles wieder eingesammelt danach, oder? Ist auch was verloren gegangen.
Nein, manche von den Jurtenbahnen oder ein Jurtendach fliegt immer noch durch die Stratosphäre. Nein, wir haben alles eingesammelt. Das ist ein Jetstream. Nein, alles wieder da.
Gut, super. Ihr habt ja zu Hause, wenn man euch kennt und schon mal bei euch zu Hause war, weiß man, oder auch was ihr im Hof habt, ihr habt zum Beispiel sehr viele Autos allgemein, gibt es irgendwas, was dir jetzt einfallen würde, das ist irgendwie ein besonderer Sammlergegenstand oder so, oder von dem du was erzählen könntest?
Also wir haben nicht viele Autos, wir haben viele Wohnmobile.
Ja.
Ja, also das ist der Punkt. Also und es werden immer mehr. Die vermehren sich quasi praktisch. Grundsätzlich wird jedes Auto in ein Wohnmobil umgebaut.
Stimmt, du bist ja aktuell jetzt auch wieder dran, oder? An
ja, genau. Ich habe wieder ein Projekt, aber da das zeige ich noch nicht so. Das sind nur ein paar Eingeweihte, die sind da mit drinnen noch und die sehen das vielleicht und dann, das kommt nochmal.
Okay.
Ja, genau. Also es gibt immer so ein paar so Projekte, wo ich dran bin und sonst wird einem ja langweilig, gerade mit Corona. Und da ich eben Platz habe und so, da kann man halt dann irgendwas bauen, umbauen, betonieren, Mauern abreißen, wieder neu machen. Sonst fällt er mir die Decke auf den Kopf. Ja, und ansonsten, ja, das ist so ein bisschen schaut so aus, als wären wir nie von der Großfahrt wirklich heimgekommen.
Gibt es irgendwas, was ihr nicht habt?
Also in irgendeiner Art und Weise kann man es bestimmt organisieren, ohne dass es auffallen würde, dass wir es nicht gehabt haben. Deswegen waren manche Provokationen zu Freaky Friday manchmal nicht gut. Also für mich schon lustig, aber nicht für den, der da gemeint hat, der muss der selten das fragen oder was. Irgendwas kann man irgendwie unterorganisieren. Also es gab mal eine Angst, dass man, wenn sie irgendwas mit Hubschraubern machen, dass dann Hubschrauber landen oder sowas, wenn ich das mache, dann sagt man, ja, so krass ist es auch nicht. Aber ja, wer weiß.
Okay.
Ja.
Also, warum jetzt genau Hubschrauber landen? Also,
naja, weil irgendwie nachdem eine Baufirma auf einmal mitten auf dem Pfingstlagerplatz aufgetaucht ist mit Betonmischern, oder wir mit dem Rasenmäher über den Lagerplatz gejagt sind, oder irgendwelche eine Eisenbahn auf einmal mehr oder weniger den Nahverkehr dargestellt hat auf dem Rover Lagerplatz oder so, da muss man schon was nachlegen.
Okay.
Dementsprechend waren das immer so Sachen für. Naja, jetzt ist es natürlich schwierig. Mit dem aktuellen Roverchef muss man sagen, das wird schwer, ihn irgendwie ein bisschen so aus der Fassung zu bringen. Der ist ja selber schon quasi unzerstörbar. Mental. Ja.
Aber ich denke, das hast du jetzt noch nicht beantwortet, und zwar, ob es ein Sammlerstück gibt.
Ein Sammlerstück. Was ist ein Sammlerstück für dich?
Also irgendwas Besonderes.
Irgendwas Besonderes. Ich habe mein Traktor von 1966 oder der von 1982. Sind das Sammlerstücke?
Ja, das ist schon relativ besonders.
Freilich laufen die noch.
Gut.
Das ist aber nur in der Stadt was Besonderes. Hier bei uns ist das eher nichts Besonderes. Hm. Das ist eher so Mittelalter-Schrott. Ja. Nö. So Modellflugzeuge habe ich früher gehabt.
Oh ja.
Toll. Mit den Pfadfindern und Ministranten und so weiter, ja.
Bei den Ministranten warst du auch?
In Pasing, ja. Weil ursprünglich kommt ja der Stamm und ich auch aus Pasing.
Also, erzähl mal, wie bist du quasi da reingekommen?
Zu was? Zu den Pfadfindern oder zu den Ministranten?
Erstmal zu den Pfadfindern.
Parallel. Ach so. Ich glaube, 1983 oder sowas wurde Werbung gemacht bei den Erstkommunionskindern in Pasing für die Pfadfinder. Und damals vom Mädchenstamm, noch in dem anderen Bund, also in der KPE.
Ja.
Und da wurde Werbung gemacht und dann sind der Bernie und ich noch mein Bruder und noch ein Kumpel, wir sind dann zu den Wölflingen gegangen. Genau. Und interessanterweise war das eben der Mädchenstamm. Es kam aber kein Mädchen, sondern es kamen nur 5 Jungs. Da kam noch einer. Ja. Und ja, und dann mussten sie schauen, wo die Jungs herkommen. Und dann hat man sich wieder erinnert, dass es ja gerade vor kurzem noch einen Jungenstamm auch da gab. Hört ihr mich noch?
Ja.
Und die gerade in Theresia weitergemacht hatten und in Pasing weniger los war. Und dann, nach so einem Dreivierteljahr, hat dann der Kalle praktisch unser Zwölfling übernommen.
Dann seid ihr nach Theresia?
Nein. Dann ist der Kalle, der in Nymphburg da in der Nähe gewohnt, ja, ist dann nach Pasing geradelt, so wie früher auch. Also wir hatten ja früher auch ihre Gruppenstunden in Pasing. Deswegen heißt ja der Stamm ja auch so, das haben wir schon mal besprochen gehabt. Patrona Bavarie oder eben Maria Schutzfrau Bayerns.
Ah, okay.
Und der Mädchenstamm heißt immer noch so Maria Schutzfrau Bayerns, Maria Schutz. Und die Jungs haben den ganzen gleichen Namen mit ähnlichen Farben, statt weiß-blau, hellblau, dunkelblau, als Abwandlung praktisch dann in Pasing gehabt. Und da sind wir dann auch gewesen.
Ah, ja.
Genau, und erst als der Kalle dann zur Bundeswehr musste, das war dann irgendwie 90 oder so, oder 92, ne, 91 oder so, haben wir in Pasing dann wieder aufgehört und waren dann erstmal ein bisschen so in der Versenkung verschwunden und haben dann danach in St. Theresia wieder weitergemacht.
Okay, also die Stämme von damals, die gibt es also heute noch.
Von der KPI? Ja, ja. Mhm. Und der andere, der Jungenstamm, das sind ja wir. Ja. Der Ex-KPI-Jungenstamm. Ja. Genau. Und die Elche waren zum Beispiel damals die Sippe, die wir dann, wie sagen wir so, weitergeführt haben zum Beispiel. Das ist eigentlich eine Pasinger Sippe.
Ach, die Elche existieren seit damals.
Ich habe den Wimpel und die Sippe vom alten Mario übernommen. Mhm. Also der alte Mario war schon der Sippenführer von den Elchen. Vorher. Mhm. Okay. Und dann war ich der Sippenführer von den Elchen und dann ging es so weiter, genau. Ja, und die waren erst in Pasing und dann, da haben wir dann einen Pfadfinder machen wir mitgenommen aus St. Theresia, dem Bruni, und sind auf Pfingstlager gefahren, weil da war bloß einer da oder zwei oder drei. Genau. Und das Interessante zum Beispiel, dass deshalb der Manzi und ich als Pfadfinder nie zusammen auf Lager waren. Aha. Zum ersten Ober- und Führer.
Weil du quasi noch in Pasing warst.
Weil wir in Pasing waren, genau, und er in St. Theresia war. Und weil es danach sich eben so nicht so ergeben hat, bis wir dann Pfadfinderführer oder Führer oder Rover waren quasi. Mhm. Mhm.
Warst du zuerst in der Wölflings oder in der Pfadiführung?
Ich war immer Pfadfinderführer.
Ah ja, okay.
Wobei wir haben das eher auch flexibel gehandhabt. Also jeder hat irgendwie immer alles gemacht, so ein bisschen. Mhm. Also wenn irgendwie Not am Mann war, dann haben wir auch mal ein Wölflingslager zu zweit gemacht mit 20 Wölflingen oder 15, keine Ahnung. Da waren nur der Manzi und ich oder andersrum. Also wir waren nicht so viele und dann hat man halt sich da, ich sag mal so, einfach ergänzt gegenseitig. Und dann ging das dann schon.
Ja.
Wir waren ja da, sag mal, 5 Führer oder sowas. 5, 6.
Und wie ist dann dazu gekommen, dass du von München weg bist?
Ach so, ganz weg. Ach so, ja, im Prinzip war es so, dass wir halt was gesucht haben, irgendwie auf dem Land, im Grünen draußen, und weil ich eben in Oberpfaffenhofen arbeite, beim Dornier damals, oder bei Dornier, Pferdschalt Dornier, war eben der Punkt, dass man irgendwas an der A96 gesucht hat und dann sind wir halt da rausgezogen. Dann wollte Pferde und so und dann haben wir eben ein Haus, einen Hof irgendwo gesucht, wo nicht ganz so weit weg ist und irgendwie bezahlbar ist. Und dann sind wir eben da gestrandet. Weil auch damals war, also München war nicht so teuer früher um 2000. Bevor der Euro kam, war es nicht so, also nicht so teuer. Aber ja, und dann haben wir halt hier draußen was gekauft und da sind wir halt dann jetzt gestrandet.
Also wohnt ihr quasi seit ungefähr 2000 da?
Nein, wir wohnen jetzt seit 2002. Anfang 2001, 2002 da. Die Lisa kam gerade auf die Welt und dann haben wir das Haus gekauft und ich habe den Tuck weitergegeben und geheiratet und so weiter. Alles so mit 26 oder so. Genau.
War es aber schon krass mit 26?
Ja.
Mit 26 ist schon krass, ein Haus und Hof zu kaufen.
Und Vater zu werden, ja. Genau. Ja, wieso? Ich habe auch mein Studium beendet mit 26.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht schon. Also für mich hört sich das schon sehr jung an.
Ja, deswegen habe ich es ja jetzt hinter mir.
Also.
Jetzt verstehst du, jetzt bin ich Mitte 40 und mein Kleinster sitzt da und ist 19, nein, Schmarrn, wird 19, ist 18, ja, und macht Abi und der andere fangen erst an. Mein kleiner Bruder zum Beispiel, der hat einen Sohn, wie alt ist der Ludwig? 9. Ja, nicht Ludwig, der Moritz. 9.
Das ist, glaube ich,
zweite Klasse. Ja, genau. Der Max sitzt gleich neben dem Playstation. Ja, ich glaube, 10 ist er. Ja, dann denke ich mir, dann. Ich finde das nicht so schlecht, wenn man früh seine Kinder, also früh, relativ früh seine Kinder bekommt.
Ja, ich finde das an sich auch ganz gut. Ich meine, dann haben auch die Enkel noch mehr von ihren Großeltern.
Wenn man so sieht, ja. Nein, aber auch, ich finde es auch interessanter, weil du kannst auch dann selber mit den Kindern mehr machen manchmal. Also ich finde, so wie bei den Pfadfindern oder sowas, wo es auch keinen Sinn macht, dass die Führung uralt ist oder sowas, finde ich es auch bei den Eltern nicht schlecht. Das ist meine Meinung, ja. Je früher, umso gesetzter ist es und umso schwieriger vielleicht auch. Das war vielleicht auch so meine Erfahrung als Pfadfinderführer, dass das irgendwie mit den jungen Eltern oft einfacher war als mit den Älteren. Mhm. Ja. Und wir hatten viele Generationen da. Also normalerweise, ich bin mit 18 habe ich den Trupp übernommen.
Okay.
Und normalerweise reichen dann einfach mal so 8 Jahre, sage ich jetzt mal so, das reicht dann schon mal als Führungsamt.
Ja. Genau. Und wie war es dann quasi, als ein Vater von auch Pfadfindern zu sein, also gemeinsam auf Lager zu fahren, was glaubst du, ist da der Unterschied oder so zu anderen?
Ja, mal im Prinzip ist es dann halt so, dass ich sage jetzt mal so, dass du vielleicht nimmt man manchmal den Kindern ein bisschen was, weil das so nicht so das eigene Erlebnis ist, wobei ich habe versucht, immer da mich da rauszuziehen und wenn nicht gerade mal irgendwie ein Beil im Zeh eines Kindes gesteckt ist oder sowas, habe ich mir gedacht, das ist nicht mein Problem. Ja, so. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, war das dann auch für die Führung einfacher. Die hat dann einfach das kaputte Kind abgegeben und gesagt, das ist jetzt schön, das ist jetzt ja nicht mein Problem mehr. Hier kriegst du ein Kind, das ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Okay, also überlegen, fahre ich selber zum Arzt oder wie auch immer. Das ist der Nachteil dabei. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, man hat da gemeinsame Erlebnisse auch da dabei. Also das hatten wir eigentlich schon. Und zum anderen muss ich auch sagen, wir haben auch, als die Kinder klein waren, ja auch dann Pfingstlager und auch Sommerlager oder auch Winterlager ja auch immer mit den Kindern zusammen gemacht. Wenn es gegangen ist oder sowas, haben wir sie einfach mitgenommen. Und das war jetzt, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere anders. Also ich hatte da jetzt kein Problem. Und das war auch einer der Antriebe, dann auf dem Pfingstlager dann das Familienlager zu machen, weil das haben halt eben einige gesehen, dass man praktisch mit den Kindern da hinfahren kann, mit den Kleinen. Und ich habe da noch so ein Bild vor Augen, die kleine Lisa mehr oder weniger mitten im Rover Pfingstlager mitten in der Asche gespielt und die Hanna war gar nicht dabei, die hat dann mit einer Freundin irgendwas anderes gemacht und ich bin dann halt einfach mit ihr da hingefahren und sie war da so 1,5. 2 Jahre alt, der Max war ja gerade noch nicht da. Das war irgendwie auch ganz witzig. Und dann habe ich die Kinder eben mitgenommen auf das Pfingstlager immer und dann haben wir eben gesagt, okay, es werden immer mehr, also 1, 2 Kinder geht noch mit den Rovern, aber wenn es mehr ist, dann machen wir eine Art Familienlager und jetzt ist Familienlager ja durchaus eine gewissermaßen so eine Einrichtung auch auf dem Pfingstlager. Wird gut angenommen. Das habe ich auch lange Jahre gemacht, ich denke mal so. Ja, ungefähr 7, 8 Jahre lang habe ich die gemacht, diese Familienlager. Mhm. Ja. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt von 3, 4, von 2 Koten, 3 Koten bis hin zu. Das Familienlager hat ungefähr die Ausmaße des Roverlagers erreicht.
Ja.
Ich glaube, so war es zuletzt. Was ja auch nicht schlecht ist, weil oft ist es ja auch so, dass dann aus diesem Familienjahr dann auch die nächste Generation Wölflinge praktisch mit generiert wird, je nachdem, wo der Stamm ist und wie das so geht. Und meistens ist es so, sage ich mal so, dass nicht die Kinder das Limitierende sind auf dem Lager, sondern die Eltern.
Ja, klar.
Also die Kinder machen viel mehr mit und freuen sich an viel mehr kleinen und einfachen Sachen und haben weitaus weniger Probleme mit dem ganzen Lagerleben als die Eltern.
Was dann eine Umstellung quasi Lisa oder Max, je nachdem, dann quasi abzugeben und nicht mehr in diesem Familienlager und dieser Familie zu sein und dass die dann quasi irgendwo, also auf dem Nachbarplatz zwar natürlich nur, aber dann doch weg waren?
Nö. Also ich habe gedacht, nein, die sollen da ihr Ding machen, dann vielleicht mal vorbeigeschaut. Machen wir vielleicht doch mal ein Balken gehalten und da gesagt, hier im Pfadfinderlager hier, der Bund hebt nicht, mach den anders. Und dann hieß es bloß, entweder man hat die Hilfe angenommen oder ich habe gesagt, nö, das passt schon, die haben das schon im Griff. Hat ja eigentlich auch immer funktioniert, oder? Also ich habe versucht, mich da rauszuhalten und ja. Nö, aber das für mich war das kein Problem. Das war ja eigentlich der Sinn und das Ziel der ganzen Geschichte, dass sie ja praktisch da eigentlich gerne mitmachen wollen und das kein Problem damit haben, Ja, und jetzt, jetzt werden das alles rüber, oder? Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Nach Corona.
Wenn du jetzt, wenn du jetzt an alle Stufen denkst, in denen du jetzt schon warst, wenn du für immer in einer Stufe bleiben könntest, welche wäre das?
Wie könnte? Ich bin doch Rover.
Na, ich meine, wenn du jetzt für immer Wölfling sein könntest oder für immer Pfadfinder oder für immer Rover, also klar.
Also ich würde Rover bleiben. Weil das bei den Wölflingen, das ist mir dann irgendwie, die Wölflinge waren früher ein bisschen anders wie heute.
Was war da der Unterschied, oder?
Wir haben mehr Töpfe schuppen müssen. Ich weiß gar nicht, wir hatten teilweise auf den Lagern wirklich von den Akkupads so, also die Töpfe waren immer blank. Jetzt sind sie meistens schwarz.
Ja.
Und damals waren sie immer blank, nach jedem Essen. Vielleicht war das auch eine Beschäftigungstherapie. Also, und ansonsten, nö, ich finde bei den Robbern, das ist eigentlich so am erfüllendsten, da sage ich praktisch zum. Also, abgesehen mal davon, ich weiß nicht, ob das eine eigene Stufe ist, als Führer oder sowas, war schon immer eine gute Sache, ja. Du kannst was gestalten, du kannst was machen. Das Führungsamt hat mir schon immer gut gefallen. Ja, aber ansonsten, Rover ist, glaube ich, ganz gut. Und die Pfadfinderstufe, die ist halt, ich sag mal so, das ist klar, das ist eine Hinführung eigentlich auf das Ganze, verstehst du? Du bist ja in so einem wirklich so einem Ausbildungsfluss quasi drinnen, ja. Und das ist zwangsläufig irgendwann zu Ende.
Ja.
Ja. Ja, und deswegen sage ich mal, da gibt's nicht so, wo man sagt, irgendwie, da wären wir jetzt am liebsten. Also für mich.
Okay. Was würdest du sagen, hat sich noch verändert von, wie es bei dir in der Kindheit oder als junger Pfadfinder noch war, zu heute? So der größte Unterschied?
Also, Beispiel, der größte Unterschied ist, wir hatten früher keinerlei, also wenn wir auf Großfahrt waren mit einem Tupp oder auch ja, auf Lager, wir hatten kein Telefon dabei. Wir waren 3 Wochen, 5 Wochen auf Großfahrt und wir haben eigentlich nur gesagt, daheim, wenn wir anrufen, gibt's ein Problem.
Ja.
Ja. Und jetzt ist irgendwie eine gewisse dauernde Erreichbarkeit oder sowas wird irgendwie erwartet oder ist durchaus so, ja. Und früher war das gar kein Diskussionspunkt bezüglich dem.
Ne? Also die Führung ist dauernd erreichbar, die Kinder ja auch nicht.
Ja, auch bei den Kindern gab es ja oder gibt es ja den Anspruch manchmal von manchen Eltern, dass die erreichbar sind oder sowas, ja. Und das ist anders und wir haben früher auch zum Beispiel also beim Essen zum Beispiel keine Rücksicht auf irgendwas genommen, sondern es gab Essen und jeder war froh drum. Also es gab keine vegetarische, vegane, laktosefreie, wie auch immer Nahrung, sondern es gab einfach Hauptsache was zu essen. Das andere war noch nicht erfunden.
Es war einfacher.
Das war einfacher, ja. Ich meine, natürlich gibt es bestimmte Gründe, weshalb man Vegetarier ist, Veganer oder irgendwelche Intoleranzen oder wie auch immer. Aber das gab es halt nicht. Ich meine, es gab manche Leute, die haben irgendwas nicht vertragen. Der eine Äpfel, der andere Nüsse oder sowas. Auf das kann man ja durchaus Rücksicht nehmen. Aber ansonsten gab es das in der Form eigentlich nicht. Das war irgendwie nicht drin. Damit war natürlich schon eine Lagerküche viel einfacher zu gestalten als heute. Wo das mehr oder weniger viel individueller gemacht werden muss. Da gibt's dann das Essen und das Essen und ja, genau.
Du meintest, dass ihr auch auf 5 Wochen Großfahrt wart. Wie kann man sich das vorstellen? Also seid ihr da eine besonders lange Route gefahren oder
Nee, im Prinzip, ich sag mal, es war nicht 5 Wochen, zum Beispiel, es war einmal, und es war keine, nicht allein Großfahrt, sondern es war 1 Woche Standlager, der ganze Stamm. Plus die Kitzinger Wölflinge und so weiter. Dann sind wir von dort aus, von dem Lagerplatz losgefahren und sind noch 2 Wochen mit dem Trupp auf Großfahrt gewesen und den Rovern. Und dann, die keinen Urlaub mehr hatten, sind dann mit dem Trupp heimgefahren von den Rovern. Und wir sind dann noch zu 5, 6 Rover sind noch weiter, noch mal 2 Wochen weitergefahren. Also wir waren in Schweden und sind dann noch weiter bis rauf nach Narvik und auf die Lofoten gefahren. Ja, und dann am Ende hat es halt 5 Wochen gedauert, die ganze Aktion mit Sommerlager. Also es war aber keine Pause, keine Übernachtung zu Hause, sondern man ist praktisch nur Material angefahren, Kinder weggebracht, Wölflinge weggebracht und ist dann wieder weitergefahren. Insofern sehe ich das mal so, als im Prinzip bist du auf diesen 5 Wochen aus dem Lagertrott nicht raus. Aber ansonsten so 2, 3 Wochen war das schon. Also früher war das wirklich so, dass man eine Großfahrt fahren muss. Mindestens Rover oder Trupp. Und beim Trupp sind oft die Rover mitgefahren noch, wer Lust hatte. Und oder auch die Truppsippe, je nachdem, wie halt die Leute konnten, wollten, wie das Ganze funktioniert hat. Aber eine Großfahrt von Rovern oder vom Trupp, beziehungsweise ein Schrägstrich Rovertrupp, war immer jedes Jahr. Und wenn Standlager war...
Das finde ich eigentlich ganz gut. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, wenn Standlager war, war auf jeden Fall eine Rovergroßfahrt. Und wenn der Trupp gesagt hat, er macht auch eine Fahrt oder sowas, dann war oft auch so, dass dann die Rover sich mit angeschlossen haben. Wobei, wie gesagt, es waren ja immer die gleichen. Wir waren ja nur 5, 6. Ja.
Ja.
Vielleicht nochmal ein Räder oder sowas oder 2. Genau.
Du organisierst ja auch öfter mal Lagerplätze oder Hütten. Was war so das Verrückteste, was dir da untergekommen ist? Also hast du dir mal was angeschaut und dachtest, oh Gott, da kann man auf keinen Fall ein Lager haben oder ist da irgendwas Außergewöhnliches mal dabei gewesen?
Also zum Beispiel Pfingstlager 2003. Ja. Wir hatten, da muss man sagen dazu, wir haben einen Lagerplatz organisiert, wir kannten die schon. Und eigentlich muss man sagen, das Sommerlager, ich glaube, das war 2000. Wir waren auf einer Party eingeladen, die Hanna und ich. Wir waren auf einer Party von der Freundin und von der Hanna. Und ja, ganz normale Party, um zu halten und so weiter. Lustige Sache. Und dann die nächsten Tage haben wir gewusst, jetzt müssen wir für das Sommerlager einen Lagerplatz suchen. Ja. Und dann sind wir eben... ein paar Ecken. Wir haben damals schon, ich sag mal so, auch ein Haus gesucht und so und haben dann die Zeitung, nicht das Internet, gab es noch nicht so in der Form für das, Zeitung studiert und haben dann eben in der Zeitung ein Haus gefunden, wo ganz gut war, wo man angeschaut haben und haben dann eben mit denen gesprochen. Ja, wir haben fast einig geworden. Aber ihr Sohn arbeitet in der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Landsberg. Mhm. Ja, und daraufhin haben wir mit dem mal gesprochen. Eigentlich ging es ursprünglich mal um einen Bauernhof oder wie auch immer, aber am Ende sind wir auf Lagerplätze und so gekommen mit dem und haben gefragt, ob er was weiß im Landkreis Landsberg. So, und dann habe ich gesagt, ja, die und die Wiesen kennt er da und so und das sind die und die Eigentümer, weil das ist ja ganz gut, wenn ein Landratsamt hat ja auch die Grundbüchergeschichten. Ja. Und dann, okay, dann haben wir das Haus nicht gekauft, das war dann nichts. Ja. Sind aber mit den Informationen einfach mal losgezogen, sind da hingefahren. Ja, und dann war das immer so ein bisschen schwierig, wer traut sich, wer nicht. Beim einen sind wir dann, also es war dann so wie heute auch, du landest beim Bauern im Stall, meistens während dem Melken muss dann hinfahren, weil ansonsten ist er ja nicht da, sondern irgendwo unterwegs. Ja. Prompt waren wir auch da, auch gerade während dem Melken. Und dann schauen wir, da kommen wir da rein und fragen den Bauern und der war dann ein bisschen irritiert, wie wir auf ihn kommen, wirklich so einöde da hinten, da hinterhalb von Leder ist das Ganze, in Schäfmoos. Und dann dappelt auf einmal, keine Ahnung, Mitte 20-jähriges Mädchen, also so wie wir auch waren, einfach die Treppe runter und sagt, hey Hanna, hey Denko. Hm. Oh, okay, war die auch auf der Party von der Vornacht vorher. Ja, und dann haben wir uns unterhalten gleich und dann war das, auf einmal hatten wir einen Lagerplatz. Ja, weil man kannte sie ja schon. Ah, ich kenne die von der Party, von der, die sind die und die und die. Ach so, dann war es ja gar kein Problem mehr. Dann hatten wir einen Sommerlagerplatz. Und einen Pfingstlagerplatz für 2 Jahre drauf. Ja, also so war das. Oder so zum Beispiel. Wobei das Tragische ist, der Hof ist dann wiederum andere Sache. Ich bin ja dann umgezogen, eben in die Nähe von dem. Und einer der ersten Feuerwehreinsätze war dann ein paar Jahre später, ist sein Hof abgebrannt.
Oh.
Ja, Aber ist inzwischen wieder aufgebaut, alles wieder gut.
Okay.
Ja.
Na, immerhin.
Ja, ja. Genau. Nö. Und so richtig schlechte Lagerplätze? Nö, haben wir eigentlich nicht gehabt, weil die haben wir dann irgendwie entweder gleich aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich sagte, okay, das taugt nichts. Wobei meistens waren es nicht die Plätze schlecht, sondern die Bedingungen drumherum oder die Leute, die nicht wollten oder wo man dann irgendwie kein Wasser oder kein Holz bekommen hat oder sowas. Das, ich sag mal so, es hilft dann nichts, wenn man eine schöne Wiese hat und dann irgendwie zig kilometerweise dann das Bauholz transportieren muss oder kein Wasser bekommt.
Ja, klar.
Mhm. Genau.
Habt ihr zwei Lust auf ein Spiel?
Unbedingt.
Wenn es sein muss.
Dann, genau, also das Spiel, was wir heute rausgesucht haben, ja, wie nennt sich das? Das nennt sich 15-Wörter-Spiel.
oh Gott.
Und das läuft so ab, das ist so ein bisschen wie Tabu, also man muss Begriffe erklären, hat aber insgesamt für die ganze Runde nur 15 Wörter zur Verfügung. Mhm. Und muss dann mit diesen 15 Wörtern versuchen, so viele Begriffe wie möglich zu erklären.
Mhm.
Genau, und wir machen das dann so, dass quasi jeder jedem ein paar Wörter aufschreibt, die derjenige dann dem Dritten oder der Dritten erklären muss. Also ich würde einfach sagen, weiß nicht, Hanna mir, ich dem Denko und Denko du der Hanna.
Mhm.
Okay. Wer fängt denn an?
Ich habe noch nichts bekommen.
Ja, ich habe es dir noch nicht geschickt, damit du es...
Ach so.
Ja.
Okay.
Ich schicke sie dann gleich, wenn du dann dran bist.
Achso.
Hanna, magst du einfach anfangen?
Okay, kann ich machen. Denko hat natürlich die schwierigsten Begriffe.
Echt?
Okay, ja. Lass einfach mal auswählen. Also, du hast 15 Wörter jetzt insgesamt und wir versuchen mitzuzählen, wie viele du schon verbraucht hast.
Okay. Denko muss ich
Also Denko, du musst mitzählen, weil ich muss ja raten.
Ich zähle, okay. Ja, ja. Okay.
Aber ich habe nur 15, ja. Warte, ich habe 15 Wörter pro Begriff oder generell?
Nein, generell.
Oh, scheiße. Okay. Okay, wann geht's los?
Jetzt.
Kürzen.
Taschenmesser, Opinel, schneiden.
Fuß.
Oh Gott. Nagelschere.
Das gilt.
Nein, das gilt doch nicht.
Gilt nicht? Okay.
Kürzen, Fuß. Oh Gott. Nagelmesser, Opinel, Fuß abhacken. Beil. Mit einem Beil. Nagelklipser.
Ja, 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 ja.
Genau.
Ja? Okay.
Kochen.
Pampf, Berghaferl, Kochlöffel, Feuer, Feuerstelle, Essstelle.
Anfassen.
Oh Gott, Feuerhandschuh.
Deckel.
Topfdeckel, Topfdeckelheber.
Mittelwort raus.
Was?
Waren das jetzt zwei Worte?
Das waren drei. Mittelwort raus. Was? Mittelwort? Achso, Topfheber.
Ja.
Ah. Mittelwort raus.
Ja. Nachbarland, Deutschland.
Frankreich, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien.
Mhm. Mitnehmen.
Rucksack.
Beutel.
Brotbeutel. Flüssigkeit. Wasserflasche. Wassersack.
Hm?
Was war das?
Nachbarland?
Nachbarland, ja.
Und? Wort.
Nachbarland und Wort.
Mitnehmen.
Mitnehmen.
Flüssigkeit.
Wenn es wiederholtes Wort ist, dann zählt es nicht, oder? Wenn es das gleiche immer wieder ist.
Wie viel hat es denn schon?
Sie verwendet ja die gleichen Wörter wieder.
Ja, von mir aus, okay. Also, was war das jetzt gerade? Mitnehmen, Nachbarland, mit Beutel.
Mhm. Flüssigkeit.
Flüssigkeit. Du nimmst das Nachbar... Was?
Flüssigkeit so, mitnehmen.
Wasserflasche, Trinkflasche. Berghaferl. Wassersack.
Mhm. Nachbarland.
Polnischer Wassersack.
Hammernett.
Was haben wir denn für Wassersäcke? Holländischer Wassersack.
Oh Mann.
Boxbeutel.
Ach.
Nee.
Nachbarland?
Ja. Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich. Österreich.
Nein.
Österreich, Schweiz.
Nein. Nein, ja.
Schweiz.
Oh.
Schweizer Wassersack.
Ja.
Ja.
Was? Okay.
Diese schwarzen Wassersäcke.
Die kommen aus der Schweiz, oder was?
Ja, natürlich. Was glaubst du, warum das alles dreisprachig draufsteht und dann hier draufsteht Eigentum Schweizer Eidgenossenschaft?
Das steht bei mir nicht drauf.
Auf den schwarzen Wassersäcken, auf den großen.
Was denn für große? Ja, von Ortlieb.
Nein, von der Schweizer Armee.
Ich sag doch, der Denko hat richtig schwere Wörter mir rausgesucht.
Na, du hast die schwersten genommen. Also, du hättest ja auch einen anderen nehmen können. Ich hätte ja, darf man es jetzt sagen, oder?
Ja, jetzt, Hanna, hast du alle gemacht?
Nee, das sind nicht alle. Aber ich weiß nicht.
Drei habe ich gemacht. Aber du hast wahrscheinlich schon 15 Wörter, so wie sich das angehört hat.
Ja, klar, ja. Die sind durch.
Okay.
Also es war,
Nagelklipser, ja, sag du.
Ja, es waren Nagelklipser, Schweizer Wassersack, Topfheber, Bratenwender und Stammesband.
Okay.
Ja, ich dachte halt irgendwie, dass der Luis da schneller draufkommt auf
Schweizer Wassersack.
Ja, das ist ja einfach nur Wassersack.
Ich weiß immer noch nicht, was genau das für ein Wassersack jetzt ist.
Diese schwarzen, wo du dann den Knopf drückst, wo das Wasser rausfließt, die du aufhängen kannst.
Ja. Also, ja, das sind ja dann, okay. Ja, also habe ich jetzt live noch nie gesehen. Diesen einen.
Schmarrn.
Ja, ich kenne die von Ort lieber, aber da gibt es nicht so einen Knopf, wo man draufdrücken kann.
Das sind doch allein drei im Stammesmaterial. Mindestens.
Ja, dann.
Du musst mal wieder in den Keller gehen und mal ein bisschen so stöbern und schauen, was da drin schopft.
Okay, dann stöber ich mal. Demnächst.
Okay. Hm? Luis, magst du erklären?
Okay, oder? Dann, ja. Gut, dann fange ich an. Ach nee, okay.
Okay, ich zähle die Wörter.
Mhm. Mhm.
Von wem erklärst du es jetzt mir?
Ja, genau. Ach Gott. Ich mache erstmal das. So. Zelt.
Kote. Jurte. Mhm.
Überdachung.
Kote. Jotendach. Jotendach.
Ja.
Was, ja.
Aber das war ja, Bedachung ist ja eigentlich mit Dach mit drinnen.
Aha. Hm. Okay, dann zählt's nicht.
Oh.
Schnur?
Sisal. Rebschnur. Also das wäre das gleiche. Statikseil. Bergklettern. Kletterseil. Ja. Abspannleine.
Erweitertes Spannschnur. Wort.
Schnur. Schnürlregen.
Erstes.
Schnürbenzel, Schnurballen, Seilballen, Sisalballen.
Fast.
Sisalballen, Aufwickler, Sisalballenrest, Ballenrest.
Schnur.
Schnur, Schnurrest. Schnur. Schnurrbart.
Sisal. Schnur, Schnur.
Abspannleine. Abspannleine. Hochziehleine. Kotenspannschnur. Zeitspannleine. Knoten. Spannknoten. Schnürregen.
Schnur.
Schnur. Ja, ja, Schnur. Schnurregen, Schnur.
Erstes.
Schnur, Schnur. Schnurknoten, Schnurbenzel, Schnur. Schnurrest.
Ganz kurz, darf ich, wenn er was gesagt hat, das dann auch sagen?
Ja, okay. Das können wir machen.
Also, Sisal, Schnur.
Sisalballen. Sisal Schnur.
Fast.
Ah. Schnurrest, Sisal Schnur. Leine, Sisal Schnur. Das ist ein kompliziertes Wort. Du brauchst dir reden, was ich komplizierte Wörter genommen habe.
Das ist gar nicht kompliziert.
Sisal Schnur.
Fast.
Schnurrest. Schnurspitze, Schnurende.
Anderes Wort.
Dieser Schnur, Ende, Rest, Stück, Schnurstück, Sisalstück.
Passt. Dieser Schnur, Synonym.
Sisal Leine, Sisal Stück, Sisal Band, Sisal. Benzel, Sisal, ja, sag mal, wie abwegig ist denn das? Das kann man aus Sisal noch machen. Sisal Kleid, Sisal Hose, Sisal.
Nein. Schnur, Synonym.
Schnur, Leine. Seil.
Ja.
Seilende.
Nein. Sisal.
Sisal Seil.
Ja. Genau. Ja.
Das war's.
Ja. Ja.
Oh, Sisal Seil. Okay. Ein Seil ist für mich so daumendick.
Ja.
Okay.
Stoff, Schulter, Kluft.
Stopp. Fertig. Keine Wörter mehr.
Oh. Habe ich eins geschafft, quasi. Was wäre es jetzt gewesen?
Schulter. Nee, versuch halt zu raten. Stoff, Schulter, Kluft.
Stoff, Schulter.
Kluft.
Kluft. Okay. Führerbändchen, Sippenband.
Ja, das zählt ja wohl, oder?
Ja, das zählt. Das zählt. Also Sippenbändchen, aber das zählt.
Ah.
Ja. Okay. Also dieses Sisalseil. Aber auch, also Hanna, wer sagt denn Sisalseil? Ich sag doch einfach nur Sisal.
Ja, niemand, aber es ist witzig, weil sie es witzig zusammen anhört.
Ach so.
Also die anderen beiden wären noch Pizzaofen und Holzgöffel gewesen.
Ah, ihr braucht nichts sagen, dass ich komische Begriffe genommen habe.
Also genau. Schweizer Wasser sagt, ich bitte dich.
Der Denko kriegt ja, du weißt ja ganz gar nicht, einfache Begriffe.
Wir mussten die aus der Schweiz selber mitbringen damals.
Weil es die ja nicht gab oder was?
Ja.
Okay, ich habe dir jetzt Begriffe geschickt, Denko.
Okay.
So, ich muss jetzt raten.
Ja.
Okay.
Okay. Postenlauf.
Staffette.
Bam.
Super.
So. Lustiges Vorabendprogramm.
Theaterstück.
Anders?
Oh Gott. Singerunde? Nee, hatte Vorabend. Ballspiel, Völkerball. Geländespiel. Nein.
Farbig.
Farbig?
Farbig.
Geländespiel mit Lebensbändchen. Farbig. Malen, basteln. Workshops.
Kann man auch einen Begriff nach hinten anstellen?
Ja.
Okay. Vergiss das Ganze. Wir machen einen neuen Begriff. Ja.
Okay.
Standardessen.
Pampf.
Volltreffer. Sankoa.
Singewettstreit.
Treffer. Fahne.
Oh,
Banner.
Ach, scheiße. Das war zu blöd. Ah, jetzt war ich dumm. Okay. Warte mal, das hatten wir schon. Okay, dann wieder allererster Begriff. Farbiges Nachtprogramm.
Nachtgeländespiel. Nachtwanderung.
Farbig.
Farbig? Was ist denn da? Nachtalarm.
Farbig. Nein, farbig.
Ja, was ist denn farbig?
Der feste Begriff. Anderes Wort für farbig ist.
Bunter Abend. Ah.
Jawohl.
Sehr gut.
Gut.
Farbig. Ich
glaub, auch nur 12 Wörter oder so.
Ich dachte, da macht man jetzt irgendwas mit anmalen.
Nein, nein, war schon richtig so.
Bunter Abend,
Wenn ich die Fahne nicht gefahnt hätte, dann hätte man es schon geschafft.
Aber sehr stark.
Fahnenmast oder was wäre es gewesen?
Fahnenmast. Europa-Fahne.
Europa.
Das war irgendwie zu plakativ.
Ja.
Ja, ich habe halt einfache Begriffe ausgewählt.
Ja, du hast schöne Begriffe genommen, einfache.
Ja.
Wo man ein einziger Begriff ausreichend ist. Wie Goa.
Ja. Nee, sehr gut. Sehr stark.
Dann, ich denke auch, dass wir schon jetzt eine längere Zeit gequatscht haben. Ja,
aber vielleicht ja noch die eine Frage, die würde mich nämlich auch selber interessieren.
Okay.
Und zwar, ihr habt ja das Grundstück Kanada. Gibt es da auch eine Geschichte dazu? Oder zum Beispiel, warum heißt es überhaupt Kanada?
Ach so, wir waren da, also die Geschichte dazu, wir haben die in der Zeitung gefunden, das Grundstück. Ja, und also in der so ein Postwurfzentrum, wie der Werbespiegel oder sowas, das gibt es ja in München auch noch. Ja, und dann haben wir festgestellt, das ist ja unsere gleiche Postleitzahl, dann haben wir da angerufen. Und dann war es tatsächlich im Nachbardorf quasi. Ja. Und dann meinte der bloß, ja, haben schon einen angeschaut, die wollen das. Und das war schon ein älteres Ehepaar, die das verkauft haben. Auch aus dem gleichen Dorf, aus Dornstetten eben. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir zusammen bei der Bundeswehr waren. Also er ist als Zivilangestellter in der Instandsetzung bei der Transall und ich als Soldat. Und dann haben wir uns gleich wieder gesehen und gesagt, ja, wir kennen uns doch. Ja, stimmt. Und genau. Und dann haben wir das Grundstück bekommen, ja. Und Kanada heißt, wir waren kurz vorher in Kanada, ein paar Jahre, also ich glaube im gleichen Jahr. Und da war das eben so, so à la Indian Summer gerade. Also das war so Herbst. Mhm. Und da war halt alles so richtig bunt belaubt. Und da hat man eben so durchgeschaut und dann sah das eben von dort aus aus wie so ein kanadischer See. Dann hätten eigentlich bloß noch die Wasserflugzeuge zum Barbecue gefehlt. Ja, was in Kanada üblich ist, bei uns eher ungewöhnlich. Ja, aber ansonsten haben wir gesagt, das schaut doch aus wie in Kanada. Und dann haben wir es einfach Kanada genannt.
Okay. Interessant, ja cool.
Mhm. Ja. Mhm.
Gut, dann.
Ja, man muss immer die Chancen nehmen, wenn sie sich ergeben.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war das auch ein sehr schönes Schlusswort, oder?
Finde ich auch. Man muss die Chancen nehmen,
was man
bekommt.
Mhm. Das kann man vielleicht auch mitnehmen. Und natürlich vielen Dank, dass du dabei warst, Denko.
Genau.
Bitte.
Es war sehr spannend, was du alles erzählt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich da mitmachen durfte.
Ja, und hoffentlich sieht man sich dann mal wieder in Präsenz.
Ja, genau. Okay. Wenn man mal wieder darf. Ja, ja.
Und bis dahin jetzt erstmal noch frohe Ostern natürlich an euch.
Ja, ja.
Sind ja alle jetzt da, Familie. Lisa und Max sind, Max ist ja eh immer da, aber...
Ja, ja. Ja, der kommt ja nicht mehr weg. Bis zu eurer Großfahrt hoffentlich. Fährst du da auch mit, Hanna?
Ja, freilich.
Freilich? Ja, dann. Ja, ich habe ihm schon gesagt, ihr müsst das so machen. Ihr macht es so, wie wir es früher gemacht haben. Da staunt ihr. Ich habe mir schon gesagt, wie man das macht. Nein, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Klingt aber auf jeden Fall spannend.
Nee, jede Generation macht das, wie sie das meint und wie das am besten funktioniert. Sonst ist es ja immer nur eine Kopie von den anderen.
Da ist auch was dran.
Genau. Ihr müsst halt euren eigenen Stil finden, eure eigene Richtung finden. Bloß weil wir es gemacht haben, heißt das nicht, dass es das Richtige war. Wie gesagt, man muss schauen, dass man seine Chancen nutzt. Die eigenen Chancen.
Aber auf jeden Fall wünschen wir uns dann alle ein ganz, ganz herzliches
Gut Pfad.
Hanna und Louis.